Antikapitalismus und Major-Label-Deal, Rap-Karriere und Abendgymnasium, Klassenkampf und Kitsch. Heute ist es mal Zeit für etwas Reibung hier bei Ruhe Störung, für Gegensätze, für einen Tanz von vermeintlichen Antagonisten zu harten Beats, die sich beim genaueren Hinsehen ja vielleicht doch insgeheim hier und da versöhnlich in den Armen liegen können. Zumindest, wenn es nach meinem heutigen Gast geht, Gerrit Falius, besser bekannt als Disaster. Und damit erstmal herzlich willkommen allesamt. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich bin Leonie Möhring und sollte euch gefallen, was ihr hier hört, dann zögert nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren oder gern auch mal zu bewerten bzw. zu kommentieren. Das ist nicht bloße Seelenschmeichelei für meine Wenigkeit, sondern sichert diesem Format seine Existenz und verschafft natürlich auch den vielfältigen KünstlerInnen, die hier Woche um Woche zu Gast sind, mehr Reichweite. So. Und wie bereits angekündigt, habe ich heute nach einiger Zeit mal wieder jemanden aus dem Kosmos Rap zu Gast. Und der klingt unter anderem so hier.
Wer ich bin, ist auf jeden Fall eine Frage wert. Ich passe in kein Schema, Digga, ich bin alle Tage mehr. Ich bin tausend in einem, wechseler facettenreich. Und nur die wenigsten sind deckungsgleich. Ich bin mehrschichtig, Blätterteig. Ich bin Angeber, Wichser, einer, der alles besser weiß. Chef am Mike, Equalize, Philosoph und Schreibmaschine. Einer, der gelegentlich in Abgrund fällt. Eislawine.
So die Selbstbeschreibung von Disaster auf dem Track Wer ich bin aus seinem Debütalbum Kontraste. Das liegt nun aber auch schon wieder über 5 Jahre zurück und seitdem hat sich einiges getan bei dem 27-jährigen Hamburger, dessen Werdegang aber erstmal, ich kann es nicht anders sagen, wirklich genau dem so oft aus dem Genre selbst reproduzierten, aber auch von der öffentlichen Wahrnehmung entstandenen Klischee eines Rappers entspricht, der, naja, um auch noch ganz tief in die stereotyptriefende Bildkiste zu greifen, vom Bordstein zur Skyline unterwegs war. Zunächst wächst er noch ziemlich behütet auf, doch als sich die berufliche Situation seines Vaters stark verändert, gerät auch Gerrits Spur erheblich ins Schlingern. Damals ist er um die 14, ein Alter, in dem Orientierungslosigkeit aus Menschen ja gern mal eine Kugel macht, die, ja, wie in einem Roulette-Spiel durch etwas zu viel oder wenig Schwung auf Rot oder Schwarz im Glück oder Unglück landen können. Dazu kommt, dass dem jungen Gerrit damals schon sehr früh ADHS attestiert wird. Eine Diagnose, die ja gern mit einem Verhalten einhergeht, mit dem Kinder bei gewissen Lehrkräften ja ganz schnell mal an ihre Grenzen stoßen. Genau das thematisiert er auch in seinem neuen Song Trauma, gemeinsam mit Nova.
Der Junge hat ADHS, macht immer nur Ärger, fällt einen zu Last. Der sitzt irgendwann auf der Straße oder landet im Knast. Wie meine Lehrer schon sagten, eigentlich war nicht mehr zu erwarten. Deine Hand schlägt mich nicht mehr, aber mein Herz höre ich schlagen. Hab Scheiße gefressen und Scheiße gefressen. Ich lerne noch, gegen den Dreck in der Klapse ist der vor der Straße wie von einem Sternekoch. Doch die Dinge nehmen ihren Lauf, auch wenn's dem Pisser nicht gefällt. Denken sie würden mit mir ficken, aber ficken sich doch selbst.
Die Zeichen stehen also erstmal nicht so optimal, wie man unschwer feststellen kann. Er fliegt noch im ersten Jahr dann vom Gymnasium und immer öfter bestimmen Alkohol und Drogen seinen Alltag, bis er schließlich auch straffällig wird. Zu dieser Zeit rappt er dann zwar schon, doch steht noch zu viel im Weg, um ernsthaft diese Richtung versiert, ja, anzudenken bzw. sein Handeln in diese Richtung lenken zu können. Der große Knall kommt er dann aber, als er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird und sich erstmals so richtig mit den Konsequenzen seines Handels konfrontiert sieht. Gemeinsam mit einem Sozialarbeiter, auf den er bis heute große Stücke hält, schmeißt er die Kugel also erneut ins Rad und landet diesmal auf der richtigen Farbe und setzt alles auf Rap. Es folgen einige Mixtapes, Shows als Support Act von Contra K und dann wird er 2017 beim Major Label Warner gesigned, worauf er auch sein Album Minus mal Minus gleich Plus veröffentlichte, das auch gleich mal auf Platz 16 der deutschen Albumcharts landete. Die Themen bleiben mitunter autobiografisch, werden allerdings auch zusehends politischer und zu gesellschaftlich klaren Statements, in denen es immer wieder um die Chancen, Ungleichheiten oder Kapitalismuskritik geht. Denn Disaster ist keiner von denen, die ihre Geschichte, dessen Ausgangspunkt ja so vielen anderer Jugendlicher gleicht, als neoliberales Märchen vom Straßenjungen zum Boss verkauft, wie es zum Beispiel auch auf dem Track Glücksrad deutlich wird.
Von Anfang an sagen sie uns, dass man nix ist, wenn man nix hat. Arm oder reich, alle Augen aufs Glücksrad. Tick-tack. Du bist, was du bist, wenn es Hate heißt. Manche kommen als nix auf die Welt. Dann sagt man dir, du könntest alles sein, wenn du mitmachst und dass es deine eigene Schuld ist, wenn es nicht klappt. Ja, jeder kann es schaffen, doch nicht alle. Von 10 hier bleiben 9 auf der Strecke, also vergiss das.
Ein Auszug aus dem Track Glücksrad von Disaster aus dem Jahr 2017. Und jetzt beende ich mal die kleine skizzenhafte Reise in Disasters Vergangenheit. Schließlich habe ich mich mit ihm in der Gegenwart von Monitor zu Monitor unterhalten. Und da wollte ich erstmal wissen, wie sich denn das rückliegende Jahr 2020 für ihn angefühlt hat, nachdem 2018 und 2019 laut eigener Aussage ja zu den bisherigen Besten gezählt haben.
Ich bin ein Typ, der nicht so gut im Ruhen ist. Und der erste Lockdown war eine der entspanntesten Zeiten, die ich irgendwie überhaupt hatte. Am Anfang. Dann kam, ich fand es auch gar nicht so schlimm, dass die Tour abgesagt wurde. Ich war ja wirklich, wir waren ja schon in Stuttgart vor Ort mit der ganzen Band und Sack und Pack und hatten schon komplett aufgebaut, Technik eingerichtet und so weiter und so fort. Und dann haben mein Manager und ich uns dazu entschieden, die Tour abzusagen. Einen Tag später wurde uns die Entscheidung auch abgenommen und das hat sich abgezeichnet, weswegen wir dem vorgegriffen haben quasi. Aber ich habe das sofort akzeptiert. Ich fand das nicht... Ich fand das nicht schlimm. Nur mit der Zeit hat man dann wieder, am Anfang war es total Entspannung, dann sehr viel Zeit zum Nachdenken, dann irgendwie in einem Viertel wohnen mit zum Teil verrückten Nachbarn und merken, wie die lagerkollapsmäßig sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, das Elend hier irgendwie so beständiger vor Augen haben. Also dieses Jahr war auf der einen Seite auch ein sehr erfolgreichstes Jahr. So, es ist... ein sehr erfolgreiches Jahr für mich, wo viele Sachen sehr gut liefen und viele Sachen sehr gut funktioniert haben. Andererseits natürlich den Struggle und die Probleme, die alle anderen auch irgendwie gerade haben. Und deswegen würde ich sagen, 2020 war nicht besser als 2019, aber auch nicht zwingend deutlich schlechter.
Anders. Das war es in jedem Fall. Disaster gehört auch zu den KünstlerInnen, die im Prinzip pünktlich zum ersten Lockdown ein Album veröffentlichten. Und folglich keine dazugehörige Tour spielen konnten. Ein Jahr also im Prinzip schon live abstinent. Wie schlimm ist es denn?
Unfassbar, unfassbar. Ich hätte 35 Shows gespielt. Ich merke, ich habe 2020, wenn du mich fragst, noch besseres Jahr, schlechteres Jahr. Ich wollte 2020 eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Sage ich immer, ich sage aber, ich wollte mir auch ein neues Auto kaufen und 35 Shows spielen. Und neues Auto kommt jetzt wahrscheinlich bald, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist so, dass ich extrem viel getrunken habe, so weil ich ein Typ bin, der, was auch ein Grund dafür ist, warum ich das mache, was ich mache, der sich nach intensiven Gefühlen sehnt, der immer intensive Gefühle braucht. Da könnte ich jetzt Hermann Hesse aus der Steppenwolf zitieren, der Zufriedenheitsgott mit seiner Dankbarkeitsleier und wenn diese Monotonie eintritt und diese Zufriedenheit, dann habe ich das Bedürfnis, irgendwas kaputt zu schlagen. Und das da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Ich brauche intensive Gefühle. Ich glaube, ich habe 2020 mehr gesoffen als jemals zuvor. Einfach weil mir wirklich dadurch, dass ich keine Konzerte spielen konnte, echt so ein Kick und so ein Rausch, von dem ich irgendwie abhängig bin, völlig abhanden gekommen ist. So. Vielleicht muss ich irgendwie Extremsport. Vielleicht werde ich noch Hooligan oder, keine Ahnung, Fassadenkletterer oder so.
Ja, bevor es dazu kommt, hat er glücklicherweise immer noch genug mit Musik um die Ohren. Und wo wir gerade schon bei alten Live-Erinnerungen sind. Wann stand er denn eigentlich das allererste Mal auf der Bühne?
2008 oder 2009, glaube ich. Im Haus der Jugend. Freestyle-Battle. Klischee.
Ja, schon ein bisschen. Da denke ich zumindest sofort an 8 Mile und Eminem.
Ja, ja, voll. Es ist irgendwie auch Klischee, aber das war das erste Mal. Und ich glaube, ich war auch immer schon angefixt. Ich bin auch sowieso ein Typ, der von seinem Wesen eher, glaube ich, schon immer den Klassenraum und alles irgendwie zu seiner Bühne gemacht hat und immer ein so großes Geltungsbedürfnis und einen so großen Wunsch nach Resonanz auf sich als Person, dass das irgendwie, würde ich fast sagen, dass mir das irgendwie einfach im Blut liegt und das schon seit ich denken kann, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, im Mittelpunkt zu stehen. Was auch ein Grund ist, warum sich das mit Mucke so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat.
Und es hat sich so entwickelt, dass nachdem also im letzten Jahr Klassenkampf und Kitsch erschien, für den 12. März schon wieder die nächste Platte mit dem Titel Deutscher Oktober angekündigt ist. Die Pandemie wird allerdings glücklicherweise nicht Kernthema sein.
Also steckt, finde ich, ganz wenig Corona drin. Also irgendwie ist, finde ich, hat Corona und alles, was es mit sich bringt, das, was ich vor Augen habe, irgendwie nochmal unter das Brennglas gestellt und die Dinge, die ich hier so sehe, haben sich mir anders aufgedrängt. Aber ich habe jetzt nicht, aber ich mache Corona als solches nicht zum Thema. Habe ich auch gar keinen Bock drauf irgendwie. Ich hoffe, also wir hoffen ja alle, dass die Zeit irgendwann vorbei ist, und auch wenn das natürlich ein historisches Ereignis ist, hoffen wir ja auch alle, dass also ich habe keinen Bock, da in 2 Jahren noch groß drüber nachzudenken, im Idealfall, wenn wir da auf dem... Deswegen, ich wollte das nicht jetzt irgendwie in Form von Musik in dem Sinne manifestieren. Also es war gar nicht... Ich bin aber auch sowieso ein Typ, so mein Leben funktioniert seit jeher so, dass ich eigentlich nie große Pläne habe und nie große Pläne schmiede, sondern irgendwie immer einfach nur schlau genug bin, mich ans Gleis im Bahnhof zu stellen und schlau genug zu sein, auf Züge aufzusteigen, wenn sie vorbeifahren, ohne irgendwie mit einem Plan zum Bahnhof zu gehen, wo ich eigentlich hin will, und sowas mit diesem Album halt auch wieder.
So, ihr hört es schon, der Mann spricht gerne in Bildern und legt Wert auf seine Rhetorik. Nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft, wenn man Musik macht, beziehungsweise sich explizit für Rap entschieden hat. Gerade in diesem Genre ist es aber natürlich auch so, dass Worte gern mal auf die Goldwaage gelegt werden. Eigentlich ja auch wieder ein totales Klischee, denn jeder und jede Künstlerin, die nicht gerade, keine Ahnung, instrumentale Spa-Musik macht, sagt irgendetwas mit den Texten aus, die sich in der Musik wiederfinden. So stumpf, wie sie vielleicht zum Teil auch sein mögen, letztlich ist ja alles, was ich tue, sage oder auch nicht tue und nicht sage, ein Statement. Bei Disaster ist es so, dass er mitunter mit derart politisch aufgeladenen Begriffen rund um Antifaschismus, Klassenkampf, Konsum- und Systemkritik in seinen Lyrics hantiert und auch in Interviews klar als Dialektiker und Marxist positioniert, dass da vermeintlich keine Fragen offen bleiben. Vermeintlich. Ich hätte da schon einige, zum Beispiel zum Albumnamen. Der lässt ja schon automatisch an 1923 denken und an das Bestreben der kommunistischen Internationale, mit einem bewaffneten Umsturz die Staatskrise der Weimarer Republik in eine rote Revolution zu verwandeln. Aber ist das tatsächlich der Hintergrund? Sieht er jetzt die aktuelle Lage Deutschlands, zumal im Wahljahr, mit der Weimarer Tage auf einer Stufe?
Ich glaube, das ist schwierig, das zu vergleichen, ohne irgendwas zu relativieren. Also vergleichen tue ich es nicht. Es ist irgendwie ein kontroverser Titel, in dem gar nicht so viel Tiefe steckt, wie sich vielleicht vermuten lässt. Es ist schon so, dass das Album ist ein sehr urbanes und sehr hamburgisches Album, ist mein Gefühl. Und ich wollte irgendwie und Hamburg hat eine Protestkultur, und ich wollte irgendwie ein Hamburger Ding machen und habe dann überlegt. Und Ernst Thälmann und so weiter und so fort ist ja ein Aspekt. Und da das Album eigentlich im Oktober kommen sollte, was wieder eine unrealistische Zielsetzung meinerseits war, habe ich dann überlegt, ja, wie nenne ich es? Und dann habe ich es Deutscher Oktober genannt. Ich glaube schon einerseits, dass die Geschichte sich wiederholt und dass einige Dynamiken, die diesem System innewohnen, vorhersehbar sind. Und dass der Kapitalismus, wie soll man sagen, schneide das gerne. Ich bin auch wirklich, ich habe den ganzen Tag jetzt so derbe rumgegammelt, dass ich jetzt hier eigentlich voll so ein Kaltstart ist. Ich sag, der Kapitalismus macht sich den Nationalismus ja vor dem Hintergrund gerne zu nutzen, dass eine Klassenfrage nicht gestellt wird, dass nicht eine Verteilungsungerechtigkeit zwischen oben und unten in Frage gestellt wird, sondern am Ende zwischen unten und unten. Also der Kapitalismus schlägt als Lösung etwas vor, was in der Vergangenheit nicht als Lösung funktioniert hat und was das Problem als solches meines Erachtens nach auch nicht angeht. Und da kann man, oder de facto nicht angeht. Und da kann man, Und da kann man von während den Anfängen sprechen, aber ich würde da jetzt keinen direkten Vergleich zur Weimarer Republik ziehen oder so.
Gut. Bei aller vermeintlichen Klarheit darf eben auch nicht vergessen werden, dass es sich bei Musik und auch beim Rap um Kunst handelt und nicht zwingend alles lupenrein interpretierbar sein oder gar einer privaten Meinungsäußerung gleichkommen muss. Kunst kann halt provozieren, kaschieren, überhöhen und überspitzen und ist ja immer noch Produkt der Gesellschaft und der Welt und nicht umgekehrt. Aber irgendwie wird das gerade im Rap allzu gern vergessen, habe ich manchmal den Eindruck. Man kann Texte, Inhalte oder Images zwar super langweilig oder auch total daneben finden, aber es sollte dennoch nicht alles, was im Rap passiert, irgendeiner Doktrin von Authentizität unterworfen werden. Auch bei Disaster müssen die Botschaften seiner Songs nicht automatisch völlig kohärent in seiner Person aufgehen. Das meinte ich anfänglich auch mit der vermeintlichen Widersprüchlichkeit. Denn im Prinzip gibt es ja fast zu allem mindestens einen Einwand, eine Kritik oder Antithese. Disaster bezeichnet sich zum Beispiel als Marxist, will aber auf fresche Nike-Schuhe oder den Major-Deal nicht verzichten. Daran wird sich zum Beispiel gern mal gestoßen. Obwohl er darauf stets entgegnet, dass er natürlich weiß, Teil des Systems zu sein, das er kritisiert. Aber mal ehrlich, ist Kunst nur gut, wenn sie zu 100% glaubwürdig ist? Und wer kann das ernsthaft nachprüfen? Muss jemand, der das kapitalistische System kritisiert und die Missstände der Gesellschaft versucht aufzuzeigen, zwangsläufig besitzlos in einem besetzten Haus wohnen? Fragt jemand danach, ob SchlagersängerInnen jemals wirklich irgendjemanden so treu und bedingungslos geliebt haben, wie sie es auf ihren tausenden Schmachtfetzen besingen? Oder müssen Indie-MusikerInnen sich zwangsläufig ein Boot kaufen, um die Menschen im Mittelmeer zu retten, wenn sie den Umgang der Europäischen Union mit den Flüchtenden dort verurteilen? Ein weites Feld und ein Diskurs, in dem ich mich jetzt hier nicht im Monolog-Labyrinth verlieren möchte, aber es lohnt schon mal darüber tiefer nachzudenken, finde ich. Aber gut, mal Schluss mit dem Realness-Kram. Auf jeden Fall ist Rap eines der Genres, das sich vor allem dadurch meiner Meinung nach kennzeichnet, dass sie die Welt nicht verklärt oder utopistisch zeichnet, sondern so, wie sie ist, beziehungsweise mit dem ganzen ja, Geprotze unter anderem auch karikiert. Mit all ihren hässlichen, sexistischen, diskriminierenden, bonzigen, ungerechten Facetten. Und das machte auch Disaster. Nur eben nicht als Prolo-Protz-Karikatur, sondern als Teil des Prekariats. Auf seine ganz eigene Weise.
Dein Leben American Pie. Unser Leben La N. Wenig Ideen. Bleibt nur von Sonne zu träumen und zum Training zu gehen. Eklige Szenen. Wie von einem anderen Planeten, prügeln und stechen. Hier wurden zu viele vom Paro Harz und Tanzamen leben. Soll mal die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50, wer ist hier Gangster? Alles bleibt wie es war, grauer Himmel und Spritzen im Sand auf dem Spielplatz. Aber wir wollen, was ihr habt. Wir leben im Keller. Hasseln und hasseln und hasseln.
Sick featuring Desert, auch eine der neuen Singles seines kommenden Albums Deutscher Oktober. Was mir bei Disasters Musik schon sehr aufgefallen ist, dass da wirklich keine sexistischen, homophoben Worte oder Beleidigungen drin vorkommen. Stimmt das? Oder hat er vielleicht sogar so eine Art, ja, vielleicht ganz eigenen Index mit Begriffen, die er partout nicht verwenden würde?
Ich will ohne Ende. Also ich glaube, ich habe seit 10 Jahren oder 8 Jahren oder so keinen direkt sexistischen Songtext mehr geschrieben irgendwie. Also natürlich gibt das also ohne Ende Begriffe, die ich nicht benutzen würde.
Und wie sieht es für einen wie Disaster, der sich ja recht klar für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung positioniert, mit gendergerechter Sprache im Rap eigentlich aus? Ich weiß, es ist erstmal völlig absurd und klar, wir sind hier in der Kunst, aber wäre das überhaupt denkbar?
Ich hab da neulich mit einer Freundin drüber diskutiert und mir das auch überlegt. Ich habe ja jetzt den neuen Song Großstadtfieber rausgebracht, wo ich irgendwie sage, ob Hure oder Klosterschüler, habe nix oder Großverdiener, wo die einzige weibliche halt das einzige weibliche die Hure ist, wo man natürlich drüber diskutieren kann. Nur muss man dazu halt sagen, dass es tatsächlich doch schon so ist, dass das, glaube ich, die Ästhetik von Songtexten extrem ruinieren kann, weil von der Rhythmik und so weiter und so fort am Ende nichts mehr aufgeht und ich glaube, da hätte keiner Spaß dabei, das zu hören. Und abseits dessen, ich gender auch viel zu selten, zum Beispiel, so, und wenn ich noch nicht mal das hinkriege, konsequent zu gendern, dann glaube ich, kann man nicht davon ausgehen, dass das in Rap in absehbarer Zeit ein Thema wird.
Mag sein. Aber da sind wir wieder bei der Kunst und vor allem beim Rap. Diese Frage wäre natürlich für alle anderen Sparten genauso gültig. Findet auch Desaster.
Nee, ich finde, da wird Rap auch immer so, ist da irgendwie der Strohmann auf eine gewisse Art und Weise. Weil Andreas Gabalier oder Freiwild oder was das alles für eine Scheiße gibt und wie politisch das auch am Ende des Tages ist und was für Leute das hören und wie Künstler sich vor allem nicht abgrenzen, sondern immer irgendwie einen Interpretationsfreiraum lassen und mit irgendwas kokettieren. Also ich finde Rap ist gar nicht mehr das beste Beispiel für das immer, also ich finde schon reaktionär, mal zu sagen, der böse, böse Rap so. Guck dir mal Schlager an, was für Vollidioten da rumlaufen. Also es ist ja auch gruselig.
Ja, ist was dran. Aber gerade bei diesem Genre ist man oder bin ich zugegeben ohnehin allzu schnell dabei, das jetzt nicht unbedingt als Kunst anzuerkennen. Was bestimmt auch unfair ist. Ein Mensch aus einem klassischen Ensemble zum Beispiel betrachtet hingegen schon alles nach Beethoven nicht mehr als ernstzunehmende Musik. Wie sieht Desaster das? Was ist Kunst für ihn überhaupt? Was darf oder muss sie vielleicht sogar?
Ich habe ja mein Abitur auf dem Abendgymnasium nachgeholt und im Philosophie/Geschichte-Profil. Also ich hatte überwiegend Philosophie und Geschichte noch mehr als Mathematik, Englisch und Deutsch. Und mein Philosophielehrer, geilster Typ mit der tollste Input, den ich irgendwie in meinem Leben bis jetzt hatte. Mit dem habe ich immer sehr über den Kunstbegriff gestritten, weil er halt der Meinung ist, dass alles, was über die Klassik in der Musik hinausgeht, keine Ahnung, Wagner, was weiß ich, keine Kunst mehr ist. Also, dass Michael Jackson keine Kunst ist. Und was das eigentlich nur zeigt, ist, dass ich glaube, dass das ganz schwer zu sagen ist, was Kunst ist, zum einen. Also, das ist, also ich glaube, beziehungsweise nicht in einem Podcast, also vielleicht schreiben wir irgendwann mal zusammen ein Buch darüber, so. So ein Thema ist das, ne? Einerseits. Andererseits, was muss, was darf Kunst, was kann Kunst? Ich bin halt der Meinung, also, da lebe ich als Marxist und als Marxist und als Künstler ist auch eine Punchline, die ich immer und immer wieder raushaue, wie so ein Berufspolitiker. Aber ich lebe da halt als Marxist und als Künstler in einem Widerspruch vor dem Hintergrund, dass ich mir als Marxist natürlich wünsche, dass wir uns alle irgendwie an diesem dialektischen Prozess beteiligen und da Fahrt reinbringen. Und dass die Welt ganz schnell viel besser ist, als sie jetzt ist. Einerseits, andererseits als Künstler denke ich mir auch und aus meiner Liebe zur Kunst heraus, dass Kunst eigentlich wirklich fast alles darf und auch vor allem gar nichts muss. So, ich finde, dass Kunst gar nichts muss. Ich finde, niemand muss irgendwas.
Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun, ist nicht das Sichtbare, sondern macht nur sichtbar. Und wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es ohnehin für mich behalten. So vereint man Zitate von drei Malern in einem: Paul Klee, Max Ernst und Pablo Picasso. Desaster hat sich bei seiner Kunst auf jeden Fall dazu entschieden, explizit und nicht auf einer Metaebene politisch zu sein. Auch Rassismus ist demnach natürlich auch ein Thema. Als wir darauf zu sprechen kommen, finde ich es auf jeden Fall schon mal sehr erfrischend, dass er mir nicht gleich irgendwelche Geschichten erzählt, bei denen er Rassismus beobachtet hat, sondern sofort erstmal bei sich und seinem ganz eigenen, internalisierten, rassistischen Denken anfängt zu erzählen. Wie als er mir von einer Episode erzählt, als er vor etwa 11, 12 Jahren mit seinem besten Freund und dessen schwangerer Freundin in einem Krankenhaus auf den Arzt gewartet hat.
Dann meinte die Ärztin, die Krankenschwester, Professor, Doktor, bla bla bla, kommt gleich. Und dann kam halt ein Mann rein, der Diskurs geht gerade zu schnell. Kam ein Schwarzer rein, der und mein erster Impuls war so, weil ich in einer Gesellschaft groß werde, in der Schwarze halt sehr selten Ärzte sind, in der Schwarze sehr selten Professoren sind, in der Schwarze sehr selten Richter oder Anwälte sind, ist meine erste Assoziation, als er dann im perfekten Hochdeutsch sich als der Arzt vorgestellt hat, auf den wir gewartet haben, hat mich das verwundert. Nicht gestört, aber allein, dass mich das irritiert, zeigt ja meinen strukturellen Rassismus, von dem ich mich nicht freimachen kann, weil ich nun mal in einer rassistischen Welt, in einer strukturell und institutionell rassistischen Welt groß werde und groß geworden bin. Das habe ich in dem Moment natürlich nicht so kritisch reflektiert, auch mit 15 schon, Aber retrospektivisch kritisiere ich das natürlich anders. Und dann habe ich so ganz persönlich auch Erlebnisse gehabt, wie früher sind wir viel draußen gewesen. Ich habe ja so einen leichten Straßen-Background, sagen wir mal. Und irgendwann im Laufe des Abends kam immer die Polizei. Und da habe ich schon auch so Sachen erlebt, wie ich der einzige Blonde und dass die Polizisten dann Sachen sagen wie, geh du mal weiter, du hast damit nichts zu tun. Also habe ich da schon meine Privilegiertheit gemerkt. An anderen Stellen bin ich, glaube ich, auch bin ich mit meinem Werdegang auch unterprivilegiert, nur halt nicht in dieser Art und Weise. Und ja, klar, da merke ich meine Privilegien andauernd. Auch, dass ich mit meiner Vielzahl an Straftaten und auch schwerwiegende Straftaten zum Beispiel zum Teil nie eine Haftstrafe bekommen habe, hat, glaube ich, auch tatsächlich damit zu tun. Dass ich mich gut ausdrücken kann, dass ich gutes Deutsch spreche, dass ich irgendwie charmant bin und dass die Leute, die mir da dann im Gerichtssaal gegenüber sitzen und über mich urteilen, sich wahrscheinlich anders mit mir identifizieren können, als sie es mit Hassan oder was weiß ich können.
Tja, und da Desaster das eben so bewusst ist, teilte er auch gleich mal an einer der richtigen Adressen dagegen aus.
Alice, lass das mit der Festung Europa. Geh doch wieder ins Büro zu Goldman Sachs und spiel Poker, Alice. Sag nicht Kopftuchmädchen, mach nicht so, Alice. Bund deutscher Mädel und dein Opa sind tot, Alice. Wir sind froh, Alice. Lauf nicht mehr beleidigt weg, hör mal zu und stell dich der Diskussion, Alice. Dass du dich nicht schämst, Alice. Du bringst Arme gegen Arme auf, aber was weißt du schon vom Problem, Alice? Geh nach Haus, genieß dein Reichtum, Alice. Behalt den neoliberalen, rassistischen Scheiß für dich. Rinsekatze, Wutmacher, weißer Hase. Alice im Wunderland, Alex Gauler, Jörg Moy, alte Männer.
Aus dem 2019er Album Bohemian, Alice im Wunderland. Eine Reaktion gab es aus der Ecke darauf nicht. Da müssen vermutlich schon härtere Kaliber her und Köpfe rollen, wie bei KIZ beispielsweise. Aber hätte Desaster überhaupt Bock, aus der Kunst heraus so in einen direkten Diskurs zu treten?
Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich mit Politikern, mit Berufspolitikern in einem Rahmen von einer Talkshow zum Beispiel argumentativ auseinanderzusetzen, vor dem Hintergrund, dass das rhetorisch in der Regel so aalglatt ist, dass es irgendwie darum geht, seine Punchlines durchzubringen und nicht wirklich darum geht, irgendwie einen dialektischen Meinungsaustausch zu betreiben und am Ende einen Konsens zu finden. Darum geht's ja nicht. Die Erfahrung habe ich gemacht, als ich mit Katja Suding mich irgendwie getroffen habe. Die Erfahrung habe ich bedingt gemacht, als ich mich mit Gregor Gysi getroffen habe. In der Form, dass wir zwar an vielen Stellen auf einer Wellenlänge sind, aber man schon auch merkt, dass eine Frage halt wie so ein Trichter ist, auf die es 100.000 Antworten gibt und mit einfachen rhetorischen Mitteln kann man was ganz anderes antworten, als was eigentlich gefragt wurde und so seine Punchlines durchbringen. Und ich habe vor dem Hintergrund, ich habe Bock auf Streiten, ja, ich habe Bock auf Krieg, ich hätte Bock auf Gerichtsverfahren oder so, ich hätte Bock auf mich auf so eine Art und Weise zu streiten, aber ich würde den Sinn nicht darin sehen, mich mit Gauland oder Weidel in eine Talkshow zu setzen.
Gut, das wird also 2021 schon mal nicht passieren. Jetzt steht natürlich erstmal das kommende neue Album an und sonst so. Konzerte sind ja schwierig planbar, sowohl aktiv als Auftretender als auch als Besucher. Gibt es denn aber ein Konzert, das Desaster wirklich gerne mal besuchen würde, beziehungsweise eine Band, die er gerne mal live sehen würde?
Also ich will auf jeden Fall gerne mal Rammstein nochmal sehen, so. Habe ich voll Bock drauf, bin ich immer nicht schnell genug und die Tickets sind ja rucki-zucki ausverkauft. Vielleicht muss man da über Vitamin B mal was regeln. Ich bin ein großer Rammstein-Fan und hab voll Bock, mir das mal live anzugucken. Wo auch wieder wahrscheinlich ein Widerspruch ist, obwohl Rammstein auch ist schon sehr, sehr, es ist zwischen absolute Ultra-Genies, schwarze Romantik, diebster Scheiß, mega politisch auf eine korrekte Art zu super sexistisch, irgendwie kokettieren mit was weiß ich. Also Rammstein ist ja sehr, sehr speziell, ist ja nochmal, also ist das Komplizierteste, was es glaube ich gibt. Aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Da haben wir es mal wieder, das Klischee, dass Rapper natürlich nur Rap und sonst nichts hören. Blödsinn. Warum auch?
Wenn man, weißt du, du musst dir vorstellen, wenn man selber Rap macht und das, da haben die Leute eine völlig falsche Vorstellung von, ich kann doch Rap eigentlich gar nicht mehr hören, da ich einfach dieses Hobby irgendwann zum Beruf gemacht habe, kann ich Rap gar nicht mehr hören, ohne automatisch irgendwie auch zu analysieren. Also für so richtig entspannten Konsum fällt Rap in 9 von 10 Fällen weg. Also es klingt klingt plakativ, aber ich höre eigentlich so gut wie kein Rap. Weil ich ihn selber mache. Nicht, weil ich es nicht geil finde. Es ist für mich das geilste Genre, das es überhaupt gibt. Und es ist auch die Musik, die mir am meisten zusagt am Ende des Tages. Nur, weil ich sie selber mache und deswegen irgendwie mit einem analytischen Blick darauf gehe und auch immer in so einen Vergleich natürlich komme, gerade wenn ich Deutschrap höre. Wie macht der das? Wie macht der das? Und so weiter und so fort. Kann ich das eigentlich nicht konsumieren. Zwischendurch ist auch mal ein Song dabei, den ich mal richtig gut finde und den ich dann auch mal mir mal anhöre. Aber eigentlich, weil dich das gerade verwundert hat, höre ich Coldplay, Rammstein, was weiß ich. So.
Ach so, richtig verwundert hat es mich eigentlich gar nicht. Man muss ja bei einigen seiner Songs nur mal etwas mehr auf die Mucke im Hintergrund achten.
Ich bin Robocop. Ich bin Robocop. Ich bin Robocop. Ich bin Robocop. Zwischen Hass und Vaterstaat und nem Bausparvertrag hol ich dir nen roten Stern vom Himmel, so wie du das magst. Das ist Klassenkampf und Kitchen.
So viel zum Thema Rammstein, aka Sympathien für harte Riffs. Okay, ansonsten muss man, was die Zukunft betrifft, wohl wie immer abwarten. Wobei auf jeden Fall schon mal klar ist, dass man Disaster, wenn überhaupt, nur wirklich live auf der Bühne sehen wird, weil er für die Alternativen eher ja wenig übrig hat.
Ich habe auch keinen Bock auf Lagerfeuerkonzerte, ich habe auch keinen Bock, dass wir uns alle in Blasen stellen. Ich will, dass alle sich übertrieben einen reinsaufen und durchgeschwitzt sind und ich will am Ende ins Publikum springen und ich will, dass sich alle durchs Gesicht schlabbern und ich habe keinen Bock auf diese, habe ich von vorne reingesagt, ich habe auf diese, das funktioniert auch mit meiner Musik nicht. Also das sehe ich gar nicht. Ich will den kompletten Abriss und das, wenn man jetzt so ein Singer-Songwriter ist oder so, dann kann das funktionieren, aber bei mir funktioniert das nicht.
Ja, und wenn dieser Abriss dann aber nicht kommen kann, was dann? Tja, dann schlägt Disaster buchstäblich vielleicht einen ganz anderen Weg ein.
Dann habe ich richtig Bock, ehrlich gesagt, jetzt seit ein paar Wochen reift diese Idee in mir. Vielleicht ist das auch eine Schnapsidee, aber wenn das im frühen Sommer oder späten Frühling wieder möglich ist, irgendwie mit gutem Gewissen vielleicht irgendwo hinzufahren, dann hätte ich voll Bock, mit meinem Hund den Jakobsweg zu laufen oder zumindest irgendwie so ein Teil des Jakobswegs zu laufen. Also das ist so ein bisschen so ein Ziel für mal Handy, ganz ohne Handy oder vielleicht so ein Prepaid-Handy, damit man im Notfall irgendwie wen anrufen kann, aber mal Medien-Detox machen und mich mal auf mich konzentrieren und auf meinen Köter halt.
Nun denn, das ist doch eine gute, wohlwollende Aussicht, womit ich diesem Podcast hier getrost sacht seinem Ende entgegenschaukeln kann. Passend zum Schlusswort würde meine Großmutter wohl sagen, lieber Disaster, lieber Gerrit, viel Glück auf all deinen Wegen. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und natürlich auch bei euch bedanke ich mich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Auch für jedes Abonnement und jedes Feedback bedanke ich mich. Und bevor ich das Fass der Dankbarkeit hier gleich zum Überlaufen bringe, verabschiede ich mich erstmal. Nächste Woche ist der wunderbare Musiker Jungstötter hier bei mir zu Gast. Da lohnt es sich auf jeden Fall wieder auf Play zu drücken. Bis dahin genießt den Rückzug des Winters und habt's gut. Tschüss.
Der ist es, Bruder.
Mein Block fühlt sich an wie die Hölle. Die Leute hier kommen nicht voran, sind gefangen auf der Stelle. Oder ganz schnelle Welle, hoch zu den Sternen und dann in die Zelle. Es dreht sich um Papier, hier ist Hartz IV. Feuer am Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen. Der Typ auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann. Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft, weil so ein Julian der Peach kein Gewissen hat. Das Sein bestimmt das Bewusstsein mit Flinter am Kopf, weil es Klick gemacht. Klick gemacht.
Reeperbahn, 6 Uhr morgens Hausbesuch vom BKA.